In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 30. April 2026 durch Konrad. Die Themen: Neurechtes Vernetzungstreffen in der Jugendherberge Schloss Ortenberg geplant. Stuttgart 21, 800 Mal Montagsdemo und weiter. Es knirscht bei den Arbeitsbedingungen an den Musikschulen in Baden-Württemberg. Aufstehen gegen Rassismus Offenburg informiert. Vom 1. bis zum 3. Mai treffen sich 140 Rechte aus ganz Europa zu ihrer Vollversammlung auf Schloss Ortenberg.
Ja, zunächst einmal, wer oder was ist AWE Europa eigentlich und was findet ihr so problematisch an dieser Organisation?
Ja, AWE Europa ist so ein neu gegründeter Verein. Die haben sich Anfang 2026 gegründet oder Ende 25 mit Sitz in Stuttgart. Wir sehen da tatsächlich einen neurechten Think Tank, anti-europäischen Think Tank in der Entstehung, in der Geburt quasi, können wir zuschauen. Problematisch sind sehr viele Sachen an diesem Verein. Zum einen, wer da im Vorstand ist, zum anderen, wer da bei dieser ersten europäischen Vollversammlung in Ortenberg in der Jugendherberge, ja, möchte ich auch nochmal betonen, in der Jugendherberge stattfindet, der das dort organisiert, der dort redet. Wir haben Protagonisten aus der neurechten Szene, wir haben Leute von der AfD dabei, Leute von der FPÖ. David Engels wird das Ganze eröffnen, wird da auch einen Workshop machen, wenn ich das recht sehe. David Engels hat für Cato, Cicero und die Sezession geschrieben, da wissen wir, was wir erwarten können. Insofern halte ich das alles so ein bisschen für gefährlich, weil rechtsextreme Kräfte diese Vereinigung oder diesen Verein eben auch infiltrieren, immer mehr radikalisieren, antidemokratische und ethnokulturalistische Ansichten da teilen, die auch Martin Sellner vertreten könnte. Ja. Mhm. Also es ist da auch immer wieder mal von Festung Europa die Rede. Das wissen wir, wo das herkommt und wo das hingeht. Ja. Ich halte das alles für sehr problematisch oder wir halten das für sehr problematisch.
Du hast es schon angerissen und ihr schreibt auch in der Erklärung über Verbindungen zur identitären Bewegung und der AfD. Aber kannst du es nochmal ein bisschen präzisieren, wo genau sind diese neurechten Strömungen bzw. die Partei AfD bei AWE Europa organisiert? Wie genau stellt sich das dar?
Also es ist zum Beispiel eingeladen Tim Schramm. Das ist ein rechtsextremer AfD-Stadtrat aus Wuppertal, der ganz klar Verbindungen in die neonazistische Szene und auch zu Veteranen des Ukraine-Kriegs hat. Ja. Also da gab es ja auch ein Parteiausschlussverfahren, glaube ich, oder es wurde überlegt zumindest. Ja, eine schwierige Sache. David Engels schon erwähnt, ja, der in neurechten Thinktanks publiziert hat, eben in der Sezession. Da weiß man, was man erwarten kann. Ja, das sind die Verbindungen ganz klar. Auch Nikolaus Muchic, das ist so ein neurechter FPÖ-Politiker aus Wien. Auch er war freiwillig im Ukraine-Krieg als Blogger oder Beobachter, wie auch immer. Auch der hat Verbindungen zur Neonazi-Szene und man kann davon ausgehen, dass er auch Verbindungen zur identitären Bewegung hat, ja.
Jetzt ist ja die neue Rechte global vernetzt und du hast auch schon angerissen, dass mit AWE Europa so ein bisschen international agiert wird. Wie verortet ihr AWE Europa innerhalb der extrem rechten Bewegung insgesamt genau und wie macht ihr das fest?
Ja, das ist noch ein bisschen schwierig, die so ganz genau zu verorten, ja, weil sie eben noch so neu sind, weil sie eben noch in der Gründung oder in der Geburt sind, ja, also sie liegen quasi, das Ganze liegt quasi noch in den Wehen. Aber wenn wir uns so ein bisschen mal anschauen, was da so passiert, ja, dann hat es schon einen sehr neurechten Touch, ja. Diese Abschottung ist ein ganz zentrales Thema. Migrationspolitik ist ein zentrales Thema. Es geht um europäische Souveränität, also so ein Europa der Vaterländer. Das kennen wir auch aus rechten Kontexten. Das ist alles so noch ein bisschen schwammig, aber wir sehen da schon eine Entwicklung, ja. Und wenn ich dann natürlich die Abendabschlussveranstaltung am Samstag sehe, Wanderung, Lagerfeuer und Musik, da weiß ich schon auch, was da geboten ist, oder man kann sich zumindest denken, ja.
Mhm. Ja, bleiben wir da dran, bevor wir auf die Örtlichkeit blicken. Was genau ist denn für eine Veranstaltung geplant? Also ihr spricht von einem Netzwerktreffen, aber jetzt hast du auch noch andere Details aus dem Programm erwähnt. Ja, was wisst ihr?
Also das Programm steht öffentlich auf der Seite von AWO Europa. Es wird eine Rede zum Stand der Bewegung geben, eine Eröffnungsansprache vom Vorstand, eine Laudatio von David Engels. Dann wird es einen Workshop zum Euroföderalismus geben, ein Panel zur Verteidigung, Diskussionen über die Ukraine, Fragerunde. Das ist so das, was so offensichtlich ist, was sie machen. Also so arg viel mehr ins Detail gehen sie natürlich auch nicht, was genau dann geplant ist. Es gibt zwar einen straffen Zeitplan, aber mit wenig Inhalt der einzelnen Panels oder der einzelnen Diskussionen, was da letztendlich dann besprochen wird.
Du hast es schon erwähnt, die Veranstaltung soll in der Jugendherberge Schloss Ortenberg stattfinden. Was kannst du über die Örtlichkeit sagen? Warum findet die Veranstaltung vielleicht genau dort statt? Und wie bewertet ihr als Aufstehen gegen Rassismus Offenburg, dass eine Gruppe wie AWO Europa dort höchstwahrscheinlich dieses Netzwerktreffen abhalten wird?
Also zum einen soll dieses Projekt auf einer Burg stattfinden, wo wir ja schon mal eine Parallele zu dieser Festung haben. Das wird auch irgendwo ausdrücklich erwähnt, dass das für ein starkes, diese Burg für ein starkes Europa stehen soll, dieses Schloss. Das ist eine ganz nette Jugendherberge, ist so höher gelegen wie jedes Schloss, ne? Die haben das schon auch so als symbolischen Startpunkt gewählt. Ja, man sieht auch sehr martialische Videos dazu, Drohnenflüge über das Schloss. Eigentlich ist eine Jugendherberge, ist auch Mitglied im Deutschen Jugendherbergsverband. Dort sieht man kein Problem, dass da ein neurechter Think Tank aufschlägt. Die haben diese Jugendherberge gemietet. Die Feuerwehr, die da jedes Jahr am 1. Mai ihr Wandertreff macht, hat sich zurückgezogen und den Schlossplatz freigegeben quasi, weil sie politisch neutral sein möchte und weder zur einen noch zur anderen Seite gehören möchte. Was natürlich auch schon wieder so eine Raumnahme ist, ja. Also wenn man ihnen den Raum einfach so freiwillig überlässt, finde ich das grundsätzlich immer schwierig. Das ist so das, was man so über die Örtlichkeit sagen kann. Wie gesagt, besonders schwierig finde ich, dass die Feuerwehr sich da zurückzieht und ihren 1. Mai Wandertreff nicht dort macht, sondern irgendwo unten im Dorf beim Feuerwehrhaus oder irgendwo auf dem Rathausplatz.
Du hast sowas gesagt wie, die Jugendherberge an sich hätte kein Problem mit der Veranstaltung. Habt ihr diese kontaktiert und wisst ihr über den Kenntnisstand der Örtlichkeit über die Veranstaltung?
Also wir haben natürlich im Vorfeld, wie immer, wenn wir eine Recherche machen, dann machen wir die Recherche fertig. Wir machen ein Papier dazu. Wir verschicken das dann als Pressemitteilung. Wir informieren aber auch die örtlichen Akteure, sage ich mal. Also das Jugendherbergswerk ist informiert worden. Die hatten auch gleich eine Stellungnahme geschickt dazu, in der sie sagen, sie sehen da jetzt erstmal kein Problem. Dieses AWO Europa sei nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, Mitglied im Deutschen Jugendherbergsverband und hätte somit ein Recht darauf, diese Jugendherberge anzumieten. Wir haben auch die Bürgermeisterin informiert, wir haben die Parteien vor Ort informiert, auch die Vereine, Wir haben auch die Feuerwehr vorab informiert, auch mit einem ausführlichen Paper dazu. Also ich glaube, in Ortenberg, wo das stattfindet, wissen jetzt alle relevanten Akteure Bescheid, was da passiert. Und die Reaktion der Feuerwehr zeigt ja, dass da offensichtlich auch jemand gelesen hat, was wir geschrieben haben.
Was für Reaktionen konntet ihr außerhalb der Feuerwehr vernehmen?
Relativ wenig. Die Leute haben zum Teil gar nicht reagiert. Also die Bürgermeisterin zum Beispiel hat gar nicht reagiert. Der Jugendherbergsverband mit einer Stellungnahme, wo sie eben schreiben, dass sie nicht vom Verfassungsschutz beobachtet sind, Mitglied sind im Jugendherbergsverband und dass sie da eben kein Problem sehen. Die Parteien sind natürlich ein Stück weit alarmiert. Auch einzelne Europaabgeordnete, die wir angeschrieben haben, sind alarmiert, sehen das auch so. Aber arg viel mehr kommt erstmal nicht.
Aufstehen gegen Rassismus Offenburg informiert. Vom 1. bis zum 3. Mai treffen sich 140 Rechte aus ganz Europa zu ihrer Vollversammlung auf Schloss Ortenberg. Stuttgart 21, ein Bahnprojekt, ein Bauprojekt, ein Projekt in Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland. Es geht eigentlich um die 800. Montagsdemo und das Ganze ist eigentlich ein ganz, ganz langes Ding und hat schon stattgefunden, praktisch vor 30 Tagen, sprich am 30. März. Aber das wird auch noch ein bisschen länger dauern, nehme ich einfach an, weil da gab es eine ganz, ganz lange Liste von Rednern und Rednerinnen, die allerdings auch schon am 30. März dann irgendwie alles losgelassen haben. Das heißt, die haben geredet, geredet und nochmals geredet und es wird noch weiter geredet werden, weil es gibt ja immer neue Sachen. Und einer, der dabei war und mitorganisiert hat, war Tom Adler. Und Tom Adler ist jetzt hier in der Leitung drin und mit Tom Adler spreche ich jetzt erstmal. Also herzlich gegrüßt, Tom.
Sei auch herzlich gegrüßt, Konrad.
Ich habe ja schon sehr viel geredet und du kannst uns erstmal erklären bzw. sagen, was hat es eigentlich an der 800. Montagsdemo so alles stattgefunden. Ich meine, es ist kein Ehrentag, sondern mehr oder weniger ein Meilenstein und drückt aus, dass man noch sehr, sehr lange wohl laufen wird.
Ja, da hast du völlig recht. Wir betrachten das auch nicht als ein Jubiläum, wo wir stolz sein können, dass wir 800 Mal gegen den Wahnsinn Stuttgart 21 und den Tunnelbahnhof, der nicht leistungsfähig ist, demonstrieren mussten, sondern betrachten das tatsächlich als ein Beleg für unser anhaltendes Durchhaltevermögen und den Durchhaltewillen der Demonstrantinnen und der Bewegung, um Vernunft in die Bahnpolitik zu kriegen. Ja, und die Montagsdemo, diese 800. also, war geprägt hatte ein sehr abwechslungsreiches Programm. Wir hatten den Heiner Monheim, wahrscheinlich einer der renommiertesten Bahnexperten Deutschlands, von Bürgerbahn statt Börsenbahn gewonnen als Redner, der natürlich den Horizont, den Bahnpolitik-Horizont über die Frage Stuttgart 21 hinaus geweitet hat für die Rednerinnen und Redner und die Bedeutung der Realisierung einer Flächenbahn betont hat. Und wir hatten ergänzend zu Heiners Vortrag Tobi Roswog, den Aktivisten, der die Verkehrswende statt Wolfsburg mit initiiert hat, als Redner, der erfrischende Gedanken dazu beigetragen hat und auch auf der anschließenden Abendveranstaltung dann mit Heiner diskutiert hat. Moderiert wurde die Veranstaltung von Angelika Link, der diesjährigen Preisträgerin, die Deutsche Umwelthilfe als Umweltheldin des Jahres ausgezeichnet hatte. Und Musik hat gemacht eine Band von der Musikhochschule Stuttgart. Lauter junge Leute, die tolle Musik gemacht haben. Also es war insgesamt ein lebendiger Beleg unserer Aktivität.
Ist eigentlich hier Stuttgart 21 noch relevant? Ich meine, die Gleise, die liegen ja praktisch schon unter der Erde. Und worum geht es jetzt eigentlich nochmals in eurem Kampf? Das heißt nicht nochmals, sondern worum geht es jetzt in eurem Kampf bei Stuttgart 21?
Also es geht natürlich überhaupt nicht darum, die gebohrten Tunnel, die Gleise wieder rauszureißen und die gebohrten Tunnel wieder zuzuschütten. Das wäre ja auch ökologisch ein kompletter Wahnsinn. der auf das, was die Bahn angerichtet hat und die Projektbefürworter noch eins draufsetzen würde. Das Aktionsbündnis und die Bewegung hat ihre Vorschläge zum Umgang mit dem Tunnelbohr-Desaster ja immer wieder aktualisiert, an den jeweiligen Stand der Bauarbeiten angepasst und Projekte vorgeschlagen, wie dieses unterirdisch gebohrte Tunnelsystem alternativ genutzt werden könnte, zum Beispiel für ein unterirdisches Lagerlogistiksystem, das die Innenstadt ohne Emissionen, ohne Lkw-Transporte mit den dort notwendigen Gütern versorgt. Gut, und in der Situation sind wir heute natürlich auch. Die Gleise sind gelegt. Trotz sich ankündigender weiterer jahrelanger Verzögerung bis in Betriebnahme des Tiefbahnhofs und niemand vertritt mehr die Idee, dass man einfach die gebohrten Tunnel mit den Gleisen drin einfach liegen lassen soll und den oberirdischen Kopfbahnhof einfach weiter so betreiben wie jetzt. Die jetzt aktualisierte Variante mit Forderungen bedeutet, dass wir, wie Klaus Weselski und Jürgen Resch es schon als Plan B bezeichnet haben, fordern, dass die Kopfbahnhofgleise, die heute ja noch liegen und noch funktionsfähig sind, erhalten werden und dass die Tunnelbahnhofsbefürworter jetzt erstmal in der Pflicht sind, zu beweisen, was ihr Tunnelbahnhof denn überhaupt kann. Und alles, was in den letzten Jahren darüber analysiert und beschrieben worden ist von Kritikerseite, belegt, dass dieser Tunnelbahnhof niemals 16 Gleise, die der oberirdische Kopfbahnhof heute hat, ersetzen kann, sondern dass er ein Minderleister sein wird, der, wenn die Kopfbahnhofgleise abgebaut wären, ein Desaster in der Region Stuttgart anrichten würde und sozusagen statt weniger Autoverkehr mehr Autoverkehr auf die Straße bringen würde. Das heißt, die Forderung ist, Kopfbahnhofgleise müssen bleiben. Es muss jetzt sofort, das ist jetzt eine ganz aktuelle Forderung, es muss jetzt sofort der direkte Zugang von der Schillerstraße durch den Bonatzbau zu den Gleisen möglich sein und die unzähligen Fernwanderwege, die ja wirklich schon sprichwörtlich sind, die unzähligen Fernwanderwege zu den Gleisen müssen den Reisenden erspart bleiben. Und ein direkter Zugang zu den Kopfbahnhofgleisen geschaffen werden.
Dann sage ich an der Stelle einfach mal, danke für das Gespräch. Das war Thomas Adler. Man kann sicherlich noch andere Sachen zum Thema Stuttgart 21 reden. Stuttgart 21 ist ein ziemlich hartnäckiges Projekt, das weiter und weiter durchgebohrt wird. Und ich bin schon gespannt darauf, was passiert, wenn Stuttgart 21 in Betrieb geht und wie das Ganze dann hier unterirdisch zu einem Knoten wird. Ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch. Die Gewerkschaft Verdi berichtet von der systematischen Missachtung gesetzlicher Mindeststandards und tariflicher Bestimmungen an zahlreichen Musikschulen des Landes. Radio Dreieckland sprach mit Beate Schweinsfurt, die an der Musikschule Offenburg-Ortenau unterrichtet.
Wer kritisiert die Arbeitsbedingungen an Musikschulen in Baden-Württemberg? Können Sie so ein ungefähres Bild für unsere Hörerinnen vermitteln?
Ja, gerne. Die Musikschule gibt es eigentlich nicht, weil Musikschulen sind sehr vielfältig, sowohl was ihre Rechtsform angeht, als auch was die Arbeitsgrundlagen angeht. Das ist auf einmal die kommunale Musikschule, die von einer Stadt getragen wird. Da gilt dann der TVÖD, der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Und da sind die Arbeitsbedingungen zumindest auf der rechtlichen Ebene sehr klar geregelt. Aber es gibt natürlich noch Zweckverbände, gemeinnützige GmbHs. Da ist dann die Frage, was die verabredet haben. Zum Teil nehmen die auch den TVÖD oder aber sie haben Haustarifverträge in Anlehnung an TVÖD. Bei den privat organisierten e.V. oder Schulen oder privaten Schulen kann es noch viel bunter werden, sodass schon von der rechtlichen Schiene her die Arbeitsbedingungen sehr unterschiedlich und nicht unbedingt gut sind.
Können Sie gerade zu dem letzteren Punkt vielleicht Beispiele nennen? Was ist nicht gut an den Arbeitsbedingungen?
Ja, wenn ich zum Beispiel an einer EV-Musikschule angestellt bin oder eben gerade nicht angestellt bin, sondern als Honorarkraft tätig bin, dann habe ich da, wie auch an den anderen Schulen, das Problem, dass ich als Honorarkraft ja eigentlich selbstständig bin und damit natürlich auch das volle wirtschaftliche Risiko trage. Ich habe von meinem Arbeitgeber keinerlei Absicherung. Es gibt keine Notfortzahlung im Krankheitsfall. Es gibt keine Rentenversicherung über den Arbeitgeber, was es ja im öffentlichen Dienst im Rahmen der Zusatzversorgung durchaus gibt, sondern die Freiberufler sind über die KSK versichert. Und ich muss alles Equipment selber stellen. Also es ist im Prinzip wie bei jedem Selbstständigen auch, nur dass die KollegInnen, die dort tätig sind, oft nur für einen einzigen Arbeitgeber tätig sind. Und dann natürlich Schwierigkeiten haben, sich auch am Markt zu behaupten. Das ist nicht ganz einfach. Ist aber jetzt ein generelles Problem, was im Zuge des Herrenberg-Urteils angegangen worden ist. Da gibt es im Moment eine Übergangsregelung bis Ende 27, dass die Rentenversicherungen da stillhalten werden. Aber geregelt ist da im Moment auch noch nicht wirklich was.
Das Herrenberg-Urteil, ist das das Urteil gegen Scheinselbstständigkeit oder um was handelt es sich da?
Ja, ganz genau. Es geht um dieses Urteil, das eine Kollegin geklagt hat, die als Honorarkraft tätig war und die, wo dann festgestellt wurde, dass sie schon seit Jahren eigentlich sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen wäre. Und das hat natürlich Wellen geschlagen, weil davon nicht nur die Musikschulen betroffen sind, sondern auch ganz andere Institutionen. Das ist aber eine Sache, die rein die arbeitsrechtliche Seite, die Frage, wie MusikschullehrerInnen bzw. KollegInnen an den Volkshochschulen und ähnlichen Institutionen rechtlich abgestellt sind. Was Verdi im Moment auch sehr stark kritisiert, ist die Frage, welchen Inhalt eine Beschäftigung an einer Musikschule eigentlich noch ausmacht, in Bezug zum Beispiel auf die Eingruppierung. MusikschullehrerInnen sind in 9b eingruppiert und das ist natürlich für Menschen, die ein Hochschulstudium haben, die absolut falsche Entgeltgruppe. Eigentlich sollte man da in Entgeltgruppe 13 sein. Man könnte eventuell auf Entgeltgruppe 11 argumentieren von Arbeitgeberseite, aber dass 9b der falsche Ansatz ist, hat mittlerweile sogar der Verband der Musikschulen erkannt und plädiert da auch, dass man an die Eingruppierung rangehen müsste. Nur ist natürlich der Verband der Musikschulen nicht Tarifpartner.
Wer ist Tarifpartner? Achso, das sind dann die jeweiligen Träger natürlich, ne?
Tarifpartner wäre, soweit die Musikschulen denn im Tarifverband TVÖD sind, natürlich die dortigen Verhandlungspartner. Das wäre auf der einen Seite Verdi, auf der anderen Seite der Verband der kommunalen Arbeitgeber, die dann in den laufenden Tarifrunden jeweils dieses Thema bearbeiten. Da ist aber bisher von den Arbeitgebern auch nur das Gespräch in die Richtung verweigert worden, dass man da mal rangehen könnte. Und der Verband der Musikschule sieht natürlich im Moment ganz krass, dass es an den Musikschulen Fachkräftemangel gibt und dass es jetzt schon schwierig ist, in einzelnen Fächern überhaupt KollegInnen zu finden, die bereit sind zu arbeiten für dieses Geld.
Wie sieht das dann aus? Welche Folgen hat das?
Das heißt, dass die Musikschulen in einzelnen Bereichen dieses Angebot einfach nicht mehr anbieten können. Also wenn ich jetzt für die elementare Musikpädagogik keine Fachkräfte finde, dann kann ich eben diese Altersklasse der kleinen Kinder nicht mehr adäquat an die Musik heranführen, weil einfach keine Menschen da sind, die das tun. Also da ist es im Moment recht krass, aber es zeichnet sich auch in anderen Fächern ab, dass es nicht ganz einfach ist, an Personal zu kommen.
Möchten Sie vielleicht noch etwas zum Stellenwert der musikalischen Ausbildung sagen? Vielleicht auch im Hinblick auf den immer weiteren Einsatz von künstlicher Intelligenz.
Ich würde gerne noch, bevor ich das mache, ein paar Punkte ansprechen, die uns einfach auch auf den Nägeln brennen sehr, weil einfach viele Sachen, die eigentlich geregelt sind, an den Musikschulen eben nicht umgesetzt werden. Und das ist eigentlich eine zentrale Sache, die wir auch sehr kritisieren. Im Prinzip ist ja der Arbeitgeber dafür verantwortlich, Arbeitsmittel bereitzustellen. Das geschieht an Musikschulen nicht. Die KollegInnen arbeiten alle mit privatem Equipment, mit privaten Instrumenten, die extrem teuer sind. Selbst deren Wartung wird von Arbeitgeberseite nicht übernommen. Das bleibt an den KollegInnen hängen. Zum Teil wird dann angeboten, ja, man könne ja auf Dienstinstrumenten spielen. Das sind dann Instrumente aus dem Fundus. Die werden sonst an die Anfängerschüler ausgeliehen und sind natürlich für einen künstlerisch wertvollen und anspruchsvollen Unterricht dann in keiner Weise geeignet. Man geht auch nicht hin und gibt einem Zimmermann einen Handbohrer in der Hand und sagt, lieber Zimmermann, jetzt mach deinen Job ordentlich. Und auch was so Zuschläge angeht, Samstagsarbeit, Nachtarbeit, Sonntagsarbeit, die stehen zwar im Tarif, werden aber nicht ausgezahlt. Und da sind mittlerweile also viele, auch jüngere Kollegen, die sich vernetzen und sagen, nee, das geht so nicht. Und es ist im Moment eine ganz aktive Gruppe in Baden-Württemberg, die sich so 2 bis 3 Mal trifft im Jahr persönlich und so alle 2 Monate ein Online-Treffen macht. Und da kann man natürlich gerne mitmachen, wenn man einfach eine Mail schreibt, musik@verdi.de. Wer Interesse hat, ist da natürlich gerne aufgerufen, sich uns anzuschließen. Zu Ihrer Frage. Ich bin jetzt nicht unbedingt die Fachfrau in Sachen KI. Ich sehe aber, dass wir in der musikalischen Bildung auf dieses Persönliche eingehen, auch mit KI letztendlich nicht verzichten können. Wir werden gerade in der musikalischen Grundbildung, werden wir meiner Meinung nach nicht viel mit KI machen. Denn es ist immer noch, Musikvermittlung hat ganz viel mit Persönlichkeit zu tun. Und dieses prägende Vorbild der Lehrkräfte ist was, was wir mit KI nicht werden ersetzen können. KI wird sicherlich ein Hilfsmittel sein, was man zielgerichtet pädagogisch einsetzen kann. Aber es wird meiner Meinung nach den Musikunterricht nicht ersetzen. Also ich sehe das nicht, dass da, zumindest in absehbarer Zeit, sehe ich nicht, dass da ein KI-generierter Musikunterricht stattfinden wird.
Die Musik ist ja auch was sehr Persönliches.
Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, KI kann helfen. Das sicher. Wenn ich einer KI sage, sie soll eine bestimmte Harmoniefolge generieren und da eine Melodie drüber schreiben, ich denke, sowas geht, sowas wird gemacht, aber was da eigentlich emotional hinter einer solchen Musik steckt, da ist KI natürlich am Ende, weil KI und Emotion, das passt nicht so wirklich.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 30. April 2026 durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lernen, und zwar umsonst!
wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fuck!